Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zunächst zum Vermischten. Der Sandalenhersteller Birkenstock geht an die Börse. Ist das nun der Moment, um von der hip gewordenen Marke Abschied zu nehmen? Fragte sich die Tageszeitung. Anna Holland bekannte, den Abschied ernsthaft zu erwägen, obwohl es für sie persönlich vorteilhaft gewesen war, als vor etwa 10 Jahren Birkenstocks trendy wurden. Endlich musste ich meine für die damalige Frauenmode viel zu breiten Füße nicht mehr in enge Ballerinas zwängen. Endlich musste ich mich im Sommer mit meinen Plattfüßen nicht mehr unfraulich und uncool fühlen. Freiheitsgefühle dank Birkenstock also. Und dennoch gab Holland zu bedenken, bewegt man sich in den sich doch als so links und progressiv verstehenden Studierendenkreisen, kann man die Jahreszeiten am Schuhwerk der bei der WG-Party abgestellten Schuhe ablesen. Im Winter reihen sich die Doc Martens aneinander, im Sommer die Birkenstocks. Alle tragen dieselben breiten und robusten Trete, alle sind im Einheitslook. Ist das dieser kritische Konsum, den wir als junge Generation immer wieder gern propagieren? Wir mögen es halt alle gemütlich und Komfort war schon immer ein Ausdruck feministischer Befreiung. So zumindest die Selbsterzählung. Und ein bisschen stimmt es ja auch. Soweit Hollands skrupulöse Latschenreflexionen in der Taz, die Horkheimer und Adorno im Rahmen der kritischen Theorie gewiss mit Beifall bedacht hätten. Ebenfalls zum Vermischten zählen wir im Magazin Der Spiegel die Rubrik Helden, in der es aktuell heißt: Wer hilft den Deutschen aus einer von Graugänsen umkreisten Gegenwart? Es gibt nur einen, Rudi Völler, wo wir ihn sonst noch brauchen könnten. Sie wissen schon, Völler hat das deutsche Team per Kurzzeiteinsatz im Fußball-Länderspiel gegen Frankreich überraschend zum Sieg gecoacht. Und nun meint Arno Frank, Inkompetenz und Kommunikationsversagen beispielsweise der Deutschen Bahn wären mit einem Schlag vergessen, säße Völler im Vorstand oder wenigstens im Führerstand eines ICE. Witzig soll das sein, ist es aber nicht, sondern nur auf ungute Art albern. Ja, stimmt, wir hätten die Spiegelrubrik leicht übergehen können, wollten wir aber nicht. Sie sollen ja auch erfahren, wenn mal etwas schief geht. Nun zu solideren Stoffen. Wir leben in magischen Zeiten, titelte die Süddeutsche Zeitung. Doch das war kein Freudenschrei. Der Historiker Tilman Bendikowski skizzierte die lange Tradition von Esoterik und Wunderglauben in Deutschland und unterstrich, der gegenwärtige Boom ist kein gutes Zeichen. Politisch wirksam wird das magische Denken, weil der abergläubische Mensch in unserer Welt tendenziell Zusammenhänge und Plausibilitäten sieht, die andere nicht sehen. Und damit geht es längst nicht mehr nur um das grün-alternative Milieu, wo zwischen ökologischem Landbau, Anthroposophie und Naturheilkunde die Ideen aus den 1920er und 1980er Jahren weitergesponnen werden. Auch rechtsradikale Germanenfreunde und Corona-Leugner aus dem Mittelstand tragen recht hemmungslos ihre magischen Ideen zu Markte. Dabei ist der Ausspruch, nichts ist, wie es scheint, längst zu einem politisch gefährlichen Hebel geworden. Das ist ein Angriff auf die Realität. Tilman Bendikowski in der SZ. Entfernt passend dazu ging Claudio Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Frage ein, die da oben, die Eliten, der Elfenbeinturm, ist es wirklich so, dass eine kleine Minderheit dem Volk vorschreibt, was es tun und denken darf? Seidel räumte ein, es gibt die Tendenz bei den Öffentlich-Rechtlichen, den Bildungsauftrag als Vormundschaft zu deuten. Es gibt Leute beim Radio, die gendern so impertinent, dass man sich die Ohren zuhalten möchte. Es gibt, was Fragen der Diversität, der sexuellen Identität oder auch der kolonialen Vergangenheit angeht, gewisse Gruppen, die für Argumente nicht empfänglich sind und jeden, der die Dinge differenziert betrachtet, als Rassisten, transphob oder reaktionär beschimpfen. Und es gibt Grüne, die, wenn man sie nur ließe, endlose Verbotslisten erstellen würden. Falsch sind allerdings die Behauptungen, wonach diese Leute an der Macht seien. Falsch ist der Befund, dass, wer nicht der woke-grün-gendersensible Norm entspreche, so die NZZ, nichts mehr zu melden habe. Falsch ist die Annahme, dass es eine Verschwörung gäbe mit dem Ziel, den normalen Menschen das Recht, normal zu sein, zu nehmen. Klarstellungen des FAZ-Autors Seidel. Wiederum, entfernt passend dazu, das Interview der Tageszeitung Die Welt mit Alena Büchs, der Chefin des Deutschen Ethikrates, die sich zum Boom der Endzeitprognosen äußerte. Ich glaube nicht, dass es in der Bevölkerung ein großes Bedürfnis nach Apokalyptik gibt. Im Gegenteil. Aber unser Hirnstoffwechsel ist so ausgerichtet, dass wir auf Aufregendes oder Negatives eher reagieren. So ist, sehr vereinfacht gesprochen, unser Belohnungszentrum evolutionär geprägt, weil wir immer auf Gefahren achten mussten. Das sind sozusagen niedere Instinkte, die einmal überlebenswichtig waren, die aber jetzt unsere Lebensqualität mit kaputt machen. So Elena Büchs in der Welt. Ihre These? Apokalyptik ist ein niederer Instinkt, dürfte nicht nur die letzte Generation provozieren. Elon Musk arbeitet unterdessen an Raketen, mit denen einst ein paar Menschen der irdischen Apokalypse womöglich entkommen können, und unternimmt auch sonst eher zu viel als zu wenig. Aber ob so oder so, Walter Isaacsons Elon Musk, die Biografie, war das Buch der Woche. Zu nah dran, lautete das Urteil der SZ, in der Adrian Kreie beklagte, dass Isaacson Musks Visionen und Abgründe, seinen Hang zu Verschwörungserzählungen und Eugenik, seine Menschenschinderei und seine extreme Macht zwar beschreibt, aber nicht hinterfragt und letztlich Mythenbildung betreibt. Und nun zur heutigen Schlussfrage. Welche Superkräfte retten die Zukunft? Aufgeworfen von der Wochenzeitung Die Zeit und beantwortet von dem schottischen Philosophen William McCaskill. Unsere Fähigkeit zu spenden verleiht uns gleichsam eine Superkraft. Sie erlaubt uns, die Arbeit jener Gruppen zu unterstützen, die am effektivsten Fortschritte bei den Problemen erzielen, die wir angehen wollen. Wenn wir wohlerwogene Maßnahmen ergreifen, die die effektivsten Lösungsansätze unterstützen, können wir eine Welt schaffen, für die uns die Enkelkinder unserer Enkelkinder dankbar sein werden. Tja, was sagt man zu solch frommen Worten? Wir sagen Amen.